Vielleicht ist es wirklich vergessen, James Bond, vielleicht sind einfach Schriftstellerinnen, Künstler die besten Spione, die es gibt, weil sie vermeintlich außerhalb des Kontextes stehen und trotzdem aber eine sehr wache Auffassungsgabe haben.
Die Tipp Berlin Literaturkapelle, der literarische Berlin-Podcast. Jeden Monat aus der Kapelle 99 in Friedrichshain.
Herzlich willkommen zur Tipp Berlin Literaturkapelle, die Mai-Ausgabe. Wir freuen uns, dass ihr da seid und ich freue mich, dass er da ist. Der Romanschriftsteller, Autor von sehr erfolgreichen Theaterstücken, Übersetzer, Gastdozent und ich weiß nicht, ob man es noch hören kann, ausgebildete Kirchenmusiker. Begrüßt mit mir Christoph Magnussen.
Ja, guten Abend. Also hier muss man das ja sagen in dieser Kapelle mit der Kirchenmusik. Allerdings sind ein bisschen mehr Leute hier als normalerweise in der Kirche, wenn man spielt. Aber
ja. Das klingt ein bisschen so, wie er ist nicht nur Schriftsteller, er hat auch was Vernünftiges gelernt.
Ja, das glaube ich, das kann man da jetzt nicht so sagen. Aber
nee, genau. Aber wir reden heute auch über alternative Berufswege für Schriftsteller. Was euch erwartet, ungefähr eine gute Stunde, 15 Minuten. Wir haben drei Lesestellen von Christoph und wir haben ein paar Rubriken, die ich immer mal so einstreue. Wer von euch zum ersten Mal hier ist, weiß das jetzt. Und wir fangen immer mit der Rubrik an, aller Anfang, der allererste Satz im Buch. Und das Buch, um das es heute geht, heißt Die Reise ans Ende der Geschichte. Christoph Magnussen.
Ja, und jetzt lese ich den ersten Satz.
Den allerersten Satz. Nächstes weiter. Und dann reden wir darüber.
Dieter Germeshausen, Bundesbeamter im 27. Dienstjahr, merkte nicht sofort, dass man ihn vergiftet hatte.
Das ist ja, was man beim Drehbuchautor so sagt, mit dem Erdbeben anfangen oder langsam steigern, ne?
Ja, das. Ich hatte eigentlich schon in einem anderen Roman vor, etwas zu schreiben über jemanden, der vergiftet wird, weil ich mich eh auch für medizinische Notfälle interessiere. Ich habe mein ganzes Buch geschrieben. Arztroman, wo ich mit Notärztinnen durch Berlin gefahren bin und in das Buch hat dieser Giftnotfall nicht mehr reingepasst und dann dachte ich, hier passt es eigentlich sogar viel besser, weil es ein Buch ist, was eben im Spionagemilieu spielt und die 27 Jahre, wo dieser Dieter Germeshausen als Bundesbeamter gearbeitet hat, das ist in der Tat der Bundesnachrichtendienst, deswegen ist es, passt das sehr gut mit dem Gift.
Bevor wir ins Buch einsteigen, eine wichtige Information noch. Das Getränk, das ihm da nicht so richtig gut bekommt, ist ein Negroni. Negroni ist ein Cocktail, der dein Buch kapaziert. Was hat es damit auf sich?
Ja, was hat es damit auf sich? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich glaube, das hat sich so ergeben, dass die Menschen in dem Buch gerne Negronis trinken. Das liegt zum Teil daran, dass zwei der Hauptpersonen in Rom wohnen in Italien und deswegen ist es, da wird das oft getrunken. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es das perfekte Getränk ist. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht so genau, was da drin ist, aber ich trinke es sehr gerne. Also das ist eigentlich so, es ist eigentlich, glaube ich, eher Zufall gewesen, dass das dann auf dem Buchcover gelandet ist. Es ist ein bisschen vielleicht eine der interessanten Sachen, die passieren, wenn aus dem Manuskript ein Buch wird, dass auf einmal Details, über die ich gar nicht so viel nachgedacht habe, die in dem Buch drin sind, die trinken das halt gerne, weil ich trinke das auch gerne und das passt zu der Stimmung. Und es ist ein relativ starkes Getränk, wo relativ schnell, auch wenn es nicht vergiftet ist, erratische Dinge passieren, wenn man zu viel davon trinkt. Und so war der Negroni in dem Buch ein wichtiges Beiwerk, ohne dass ich sofort gedacht habe, das hat eine sonst wie aufgeladene Bedeutung. Und dann kommt eine Grafikdesignerin und überlegt sich, was aus Cover kommt. Und auf einmal ist der Negroni auf dem Cover. Und als nächstes mache ich die Pressefotos mit diversen Zeitungen und habe andauernd Negronis in der Hand, weil auf einmal alle denken, hey, das ist ja toll. So wird sozusagen eigentlich ein Detail auf einmal in der Promo für das Buch immer und immer größer, was zum Teil zu absurden Situationen geführt hat, dass ich mit der Berliner Morgenpost ein Interview hatte, morgens um 10 und dann kam der Fotograf mit einem Negroni, dann musste ich den ersten Negroni morgens um 10 trinken. Danach trafen wir uns um 14 Uhr. Was habt ihr euch ausgedacht? Negroni?
Derselbe Tag.
Ja, also ich hatte irgendwie, ich glaube, dann am Schluss 4 Negronis getrunken vor 16 Uhr.
Also Augen auf bei der Getränkewahl.
Wie bitte? Nein, mit dem Hubschrauber ist noch keiner gekommen. Aber ich habe auch schon gedacht, also wenn das so weitergeht, dann muss ich beim nächsten Buch, müssen die alle mal rote Beete-Saft trinken oder sowas, damit ich ein bisschen auf meine Gesundheit aufpasse. Aber ja, ich fand es ganz interessant. Wirklich wie so ein Detail, was eigentlich so ein bisschen unterlaufen, dass das da drin war. Und auf einmal ist es ganz groß und alle finden, dass das so das Ding ist. Und da gibt es wirklich Buchhandlungen, die Lesungen machen, die sich wahnsinnig Mühe geben, dann ganz tolle Negronis zu mixen und dann trinken alle Negronis dann auf den Lesungen und das ist also so, das hat sich sehr, sehr verselbstständigt.
Also ihr seht, wir haben hier Wasser, da drüben gibt es auch noch Wein und wir fangen jetzt so nüchtern wie es geht mit der ersten Lesestelle an. Christoph Magnussen.
Ja, ich lese dann jetzt gleich von Jakob Dreiser und Dieter Germeshausen.
Natürlich.
Ja. Dann überlege ich, was ich dazu noch sagen möchte. Erstens, herzlich willkommen hier in der Literaturkapelle. Das Buch handelt von zwei Hauptpersonen, die ihr jetzt hier beide kennenlernt in dieser ersten Lesestelle. Der eine ist dieser besagte Dieter Germeshausen, eben Bundesbeamter im 27. Dienstjahr, der eigentlich schon so die Pensionierung am Horizont heransegeln sieht, mit seiner nicht so wahnsinnig erfolgreichen Tätigkeit beim Bundesnachrichtendienst und dachte, das geht jetzt so langsam zu Ende und dann kommt die schöne Beamtenpension. Dann fällt allerdings der eiserne Vorhang, das spielt also in den 90er Jahren, und auf einmal hat er ein Problem, weil er nämlich aus purer Langeweile nebenbei ab und zu für den KGB spioniert und jetzt sieht er gar nicht mehr seine schöne Beamtenpension heransegeln, sondern im Gegenteil, er fürchtet jetzt die Enttarnung und natürlich eine Anklage und eine lange Haftstrafe. Das heißt, jetzt muss der eigentlich zum ersten Mal richtig ein wildes Ding drehen gegen Ende seiner Karriere. Der braucht jetzt nämlich Geld, damit er untertauchen kann, bevor sie ihn enttarnen. Das führt dazu, dass er feststellt, er hat so eine Idee, was er machen kann. Er weiß aber, er kriegt es nicht alleine hin. Das heißt, es geht dieser Bundesbeamte im 27. Dienstjahr los, für den der Mauerfall, wenn man so will, der größte Unglücksfall seines Lebens ist und versucht, jemanden zu rekrutieren, mit dem er dieses große Ding drehen kann. Und seine Wahl fällt auf einen 24-jährigen Dichter namens Jakob Dreiser, der also wahnsinnigen Erfolg hat seit dem Fall der Mauer und so ein bisschen so blauäugig durch die Welt läuft und denkt so, der kommt so aus dem Westen und der denkt irgendwie so, Mensch, jetzt ist alles toll, jetzt Demokratie hat gewonnen, die Menschenrechte verbreiten sich automatisch in der Welt, wir müssen gar nichts mehr tun. Rassismus, Homophobie, Sexismus, das stirbt mit den alten Leuten aus. Die Welt ist jetzt super und ich kann ganz in Ruhe einfach Oasis hören und Bananenweizen trinken. Das ist ein bisschen so wie diesen Typus Mensch, den es eben gab in den 90er Jahren, die dachten, politisch müssen wir gar nicht mehr sein, man muss sich für nichts mehr engagieren, alles wird automatisch besser. Das heißt, für den ist der Mauerfall, wenn man so will, der größte Glücksfall seines Lebens. Der stolpert so naiv und blauäugig durch die Welt und ja, wird dann als Spion rekrutiert von Dieter Germeshausen für seine letzte große Aktion. Und ich fange mal an. Jetzt mit Jakob Dreiser, damit ihr mal einen Eindruck kriegt von dem, also dem jungen Dichter. Die leben beide in Rom. Kapitel 1, Jakob Dreiser, Rom, Garten der Botschaft der Russischen Föderation. In diesen Tagen war Jakob Dreiser immer wieder durch Rom gegangen und hatte sich darüber gefreut, was für ein wunderbarer Ort die Welt doch in diesen letzten Jahren geworden war. Der eiserne Vorhang war weg. Die Mauer war weg, der Kalte Krieg vorbei und er war auf dem Weg zu einem Sommerfest im Garten der russischen Botschaft. Die Russen hatten massenweise Einladungszettel gedruckt, die mit grob gerasterten Grafiken von Ballons und Sektgläsern verziert waren und die sie in der Nachbarschaft an Laternenpfähle und Mauern geklebt hatten, an die Eingangstore zu den Parks und Hundeauslaufgehegen. Sommerfest der Botschaft der russischen Föderation. Typisch russische Spezialitäten, Anmeldung nicht erforderlich, alle willkommen. Russische Föderation. Jakob Dreiser musste sich an den Begriff immer noch gewöhnen, denn auch die Sowjetunion gab es nicht mehr. Als Jakob die Botschaft erreichte, war er regelrecht aufgekratzt. In den letzten 2 Jahren, in denen er schon in Rom gewohnt hatte, war er oft an dieser hohen gelben Mauer vorbeigegangen, die das Botschaftsgelände abschirmte, ohne sehen zu können, was dahinter lag. Selbst die beiden Flügel der ausladenden schmiedeeisernen Eingangstore waren mit Metallplatten verschraubt. Kaum ein Römer hatte gewusst, wie die Botschaft aussah, zumindest nicht bis jetzt. Denn heute war das Tor weit geöffnet und über den Köpfen der eintrudelnden Gäste rankten sich Girlanden mit russischen, italienischen und Europaflaggen und ein Banner mit der Aufschrift »Verein der Angehörigen der Mitarbeiter der Botschaft der Russischen Föderation«. Abgesehen von diesem zugegebenermaßen etwas sperrigen Vereinsnamen, passte die Veranstaltung in ihrer informellen Heiterkeit bestens zu dem sonnigen Wetter, das seit einigen Tagen herrschte. Selbst die Sicherheitsleute trugen lustige Papphütchen mit Braunbären oder Matrioschkas drauf. Andere trugen sogar Hütchen, die aussahen wie russische Fellmützen, aber ebenfalls aus Pappe waren. Catering hingegen gab es keins. Kein kaltes Buffet, keine professionellen Kellner. Man aß, was die Botschaftsangehörigen und ihre Familien zu Hause gekocht hatten. Am Anfang hatte sich eine kleine Schlange gebildet. Eine wasserstoffblonde ältere Frau, deren blau geschminkte Augenlider in der Sonne glitzerten, saß unter einem kleinen Baldachin am Tor. Jakob Dreiser glaubte in ihr die Frau des Kulturattachés zu erkennen. Sie verkaufte Gutscheine, die man im Garten gegen Krimsekt, Piroggen, Pelmeni, Borsch und Auberginenkaviar eintauschen konnte. Und wie so oft hatte Jakob Dreiser auch jetzt Glück. Gerade als er an die Reihe kam, fiel ihm der Name der Ehefrau des Kulturattachés ein. »Guten Tag, Lydia Karnejewna«, sagte er und erwarb 1 Marke für Essen und 12 Marken für Krimsekt, die Lydia Karnejewna ihm lächelnd überreichte. Dann ließ er sich von einer Welle des Willkommenseins in den Garten der russischen Botschaft spülen. Es faszinierte Jakob immer wieder, was für weitläufige Gärten sich hinter den Mauern von Rom verbargen. Zypressen in regelmäßigem Abstand wie Wachsoldaten stehend säumten den Weg. Zwischen ihnen Amphoren, Skulpturen und Blumenkästen aus Marmor, die so groß waren wie Särge. Er verlangsamte den Schritt, weil er den Teil des Gartens, in dem die Party stattfand, erst erreichen wollte, wenn er einen ersten Überblick über die Gäste gewonnen hatte und sich an einige Namen erinnerte. Zwischen dem Portal der Botschaft und den sprudelnden Brunnen standen unzählige, mit weißem Tuch bespannte Stehtische. Es gab sogar einen DJ, der CDs von Guns N' Roses und Roxette auflegte und jetzt schon zum 2. Mal seit Jakobs Ankunft Lambada spielte. Die ganze internationale Gemeinde war hier. Es war ein großes Hallo, das sich aus vielen kleinen Hallos zusammensetzt. Jakob begrüßte fast jeden, an dem er vorbeilief. Manche mit einem Kopfnicken, andere mit einem guten Tag und noch mehr Leute begrüßten und umarmten ihn, sodass Jakob bald sich wie ein Affe im Regenwald vorkam, nur dass er sich nicht von Ast zu Ast, sondern von Umarmung zu Umarmung hangelte. Küsschen, Küsschen, er war in seinem Element. In vielen Fällen kannte er nicht nur den Namen, ihm fiel auch ein, worüber man letztes Mal geredet hatte. Wie war der Skiurlaub, der Batikkurs? Der Geburtstag der Tochter, das Date mit dem Neuen aus der finnischen Konsularabteilung. Ah, das freut mich. Oh nein, herrje. Jakob kannte so viele Namen wie kaum jemand, allerdings meist nur die Vornamen. Nachnamen gehörten für ihn zum Ernst des Lebens und dem war er in den letzten Jahren mit großem Erfolg aus dem Weg gegangen. Der Ernst gehörte zu den kalten Kriegsjahren, die nun vorbei waren, den kalten Jahren, die in seiner Heimat besonders kalt gewesen waren. Als Kind hatte er Angst vor der Anfangsmelodie der Tagesschau gehabt, weil er jedes Mal fest damit rechnete, sie würden den Beginn des Krieges melden. Die Kinder hatten Angst und die Erwachsenen hatten sie auch. Alle verlenkten sich ab, verdrängten, doch entkommen konnte ihr niemand. Dazu waren die Geschichten aus dem letzten großen Krieg noch viel zu nah. Jakob dachte an seine ausgezehrte Religionslehrerin in der Grundschule, die den Klassenraum zu jeder Unterrichtsstunde in ein großformatiges Weltuntergangstheater verwandelte. Als 8-Jähriger hatte Jakob sie gefragt, ob die Russen nicht eigentlich auch Frieden wollten, und die Reaktion seiner Lehrerin sah er noch bis heute vor sich. Ihre Augen weiteten sich, sie stach mit dem Gehstock in die Höhe und rief, dann frag die doch mal, weißt du, was die dann sagen? Kinder, morgen sind wir bei euch. Und nun war es genau umgekehrt. Nicht die Russen waren gekommen, sondern sie waren zu den Russen gekommen. Sie standen in ihrem Garten und aßen ihre Piroggen. Das war endgültig die Zeit des Friedens. Der eiserne Vorhang war weg, der Ernst war weg, die Angst war weg. Rom war ebenso wenig von einer Atombombe zerstört worden wie der Rest der Welt, auch wenn Jakob als Kind fest damit gerechnet hätte. Seit ein paar Jahren gab es plötzlich wieder Zukunft. Eine Zukunft, von der Jakob Dreiser überzeugt war, dass sie eine bessere sein würde. Auch den anderen Gästen musste es so gehen, da war Jakob Dreiser sich sicher. Es mochte nicht allen bewusst sein, aber eigentlich feierten sie auch heute wieder alle, dass sie überlebt hatten. Sie feierten das Ende vom Ende der Welt.
Christoph, du hast über Männer im Heizungskeller eines Einkaufszentrums geschrieben, Männerhaut von 2002, dein Durchbruchsstück mit dem ersten Stück mehr oder weniger. Über Investmentbanker, das war nicht ich, 2010. Über eine Notfallmedizinerin, vorhin schon kurz erwähnt, der Arztroman von 2014. Und den Kunstbetrieb, ein Mann der Kunst von 2020. Die Reise ans Ende der Geschichte ist nun aber dein erster Stoff, der nicht in der jeweiligen Jetztzeit spielt. Mhm. Ist die Jetztzeit gerade so fürchterlich, dass du dachtest, ich brauche irgendein Escape Room Jahrzehnt?
Das ist eine schöne Frage, weil ja, das, also ja auf jeden Fall, nein, eigentlich nicht. Also nein, aber es passt ein bisschen zu der zweiten Stelle, die ich noch lesen wollte, mit dem Dieter Germeshausen. Der denkt nämlich auf jeden Fall sehr negativ über seine Zeit. Mhm. Deswegen dann lese ich das, glaube ich, mal und dann
gleich weiter.
Ich die Frage zurück. Mhm. Das ist jetzt das zweite Kapitel. Wie gesagt, jetzt habt ihr Jakob Dreiser kennengelernt und Dieter Germeshausen, der Bundesbeamte, der Geheimagent, der ist auch auf dieser Party und der muss ja nun Jakob Dreiser ansprechen, weil er will ihn rekrutieren. Er braucht den unbedingt für dieses große Ding, was er drehen will. Das Problem ist nur, Dieter Germeshausen ist eigentlich überhaupt nicht in der Lage, andere Leute anzusprechen, so locker flockig auf Partys. Das kann der eigentlich gar nicht. Er versucht es trotzdem und sagt schon nach wenigen Minuten diesem weltberühmten Dichter, diesem jungen Jakob Dreiser, den Satz: Ich mache mir nichts aus Gedichten. Und jetzt lese ich die Stelle, wie Dieter Germeshausen versucht, aus der Nummer wieder rauszukommen. Dieter Germeshausen, Rom, Garten der Botschaft der Russischen Föderation. Ich mache mir nichts aus Gedichten. Dieter Germeshausen hatte das wirklich gesagt. Er ärgerte sich sofort darüber. Warum hat er nicht einfach etwas Nettes gesagt, etwas Normales? Das konnte doch nicht so schwer sein. So etwas wie, tolles Buch, ich sollte mehr lesen. Germeshausen wusste das. Das hätte er sagen sollen. Das wäre nett gewesen und normal. Aber Germeshausen war einfach nicht normal und erst recht nicht nett. Er hatte sich oft genug bemüht, diese Dinge zu lernen. Und doch kamen ihm solche Sätze im Ernstfall nicht über die Lippen. Und für Dieter Germeshausen war eigentlich jede Form von Gespräch mit anderen Menschen ein Ernstfall. Ihn interessierten diese Gedichte einen Scheiß. Er war an der Person Jakob Dreiser interessiert, auf den er in Rom schon lange ein Auge geworfen hatte. Dieser junge Mann beherrschte das am besten, was Germeshausen am meisten hasste: den Umgang mit Leuten. Immer wenn Dieter Germeshausen auf einer Party etwas Nettes, Normales sagen wollte, blockierte etwas in seinem Hirn. Dieses oberflächliche Gewäsch, das verschwendete doch nur Zeit. Wörter wie super, toll oder wunderbar kamen ihm einfach nicht über die Lippen. Wenn er sehr gut gelaunt war, sagte er vielleicht mal so etwas wie, na immerhin. Aber weitaus häufiger sagte er etwas Kritisches, beklagte sich über Rom, zu wenige U-Bahn-Linien, zu viele streunende Katzen, der Cappuccino niemals richtig heiß. Und in den allermeisten Fällen sagte er einfach das, was er am besten konnte, nichts. Mit ihm stimmte etwas nicht, das wusste er. Er beobachtete ja seit Ewigkeiten, wie andere Leute sich auf Partys verhielten. Er wusste, was man eigentlich zu sagen hatte und in seinem Kopf waren diese ganzen netten Bemerkungen auch noch da. Ich bin kein großer Literaturexperte, aber Ihre Gedichte, die finde ich einfach wunderbar. Diesen Satz hat er sich zurechtgelegt. Doch auf dem Weg von seinem Kopf zu seinem Mund fielen hunderte kleiner Negativitätsteufel über diesen Satz her, metzelten ihn nieder und heraus kam schließlich, ich mache mir nichts aus Gedichten. Und dann hatte er sogar noch hinzugefügt, ich schlafe da immer ein. Na, spitze, dachte Germeshausen. Auf der anderen Seite war ihm nun noch deutlicher klar, wie dringend er diesen jungen Dichter mit seinen kommunikativen Fähigkeiten brauchte. Und Jakob Dreisers souveräne Reaktion zeigt ihm auf das Deutlichste, dass er genau der richtige Mann für Germeshausen war. Denn Jakob Dreiser sagte, na, wenn Sie einschlafen bei der Lektüre meiner Gedichte, dann zeigt das ja zumindest, dass Sie sich jetzt nicht grob unwohl fühlen. Ja, das stimmt auch wieder. Man kann doch auch eigentlich wenig gegen Gedichte haben. Sie sind nicht laut, fesseln einen nicht 3 Stunden an einem unbequemen Theaterstuhl und wenn man sie nicht versteht, macht es auch nichts, dafür sind sie ja viel zu schnell vorbei. Na, Sie haben auf jeden Fall eine Menge Erfolg damit. Na ja, aber so ist es doch, Sie sind der Mann der Stunde. Sie haben die richtige Sache zur richtigen Zeit gemacht, sagte Germeshausen, horchte dem Klang seiner Stimme nach und hoffte, es war nicht zu deutlich rauszuhören, dass ihm genau das nie gelungen war. Jakob sagte nichts. Einen kurzen Moment blickten sie schweigend von ihrem Tisch am Rand auf die plaudernde Gästeschar. Ich hasse diesen Zirkus hier, sagte Germeshausen dann. Wieso denn Zirkus? Na, schauen Sie sich doch diese armen Russen an. Die waren mal eine Supermacht und jetzt muss jeder russische Freunde haben. Wir behandeln die doch wie Maskottchen. Also besser als den Kalten Krieg finde ich das schon. Was finden Sie denn besser? Den Bürgerkrieg auf dem Balkan? Die Putschversuche in Moskau? Na, wir haben jetzt zumindest eine Chance. Eine Chance auf eine friedlichere Zukunft. Germeshausen lachte auf, so laut, dass Jakob Dreiser ihn überrascht ansah. Dieser junge Dichter sagte offenbar immer das, was er immer sagte und hatte nicht damit gerechnet, dass ihn jemand dafür auslachte. Er hatte das Interesse dieses jungen Poeten geweckt. Also ich finde es nach wie vor unglaublich, sagte Jakob Dreiser und sprach nun deutlich langsamer, als müsste er zum ersten Mal in diesem Gespräch darüber nachdenken, was er sagte. Das sind doch Menschen, vor denen ich meine Kindheit über Todesangst gehabt hatte. Und die vor uns. Und wo ist das alles geblieben? Wo ist das Böse hin? Natürlich ist der Hass nicht weg, das ist klar. Aber er wird weniger. Ganz automatisch? Ja, sagte Jakob. Die Generation, die jetzt aufwächst, die wird sich doch kaum noch an den Kalten Krieg erinnern. Die wird sich doch für ganz andere Dinge interessieren, als den Hass auf einen bösen Feind. Ich sage Ihnen mal, woran die Russen sich erinnern werden. Daran, wie sie jetzt gerade vom Westen gedemütigt werden. Die Sowjetunion war eine Weltmacht. Jetzt ist alles nur noch Scorpions und Wind of Change und Tetris. Das kann doch nicht gut gehen. Nach dem Dritten Weltkrieg hat es auf jeden Fall nicht geendet. Und jetzt ist der Frieden endgültig gesichert, oder was? Ja, das glaube ich schon, ja. Unsere netten Gastgeber, die waren doch alle vor Gorbatschow schon hier. Was haben die denn gemacht in den ersten 10 Jahren, damit sie hier durften? Sicherlich keine Piroggen. Und in den Kellern haben die bestimmt nicht nur Getränke kalt gemacht. Ja, furchtbar, wenn man darüber nachdenkt, oder? Zum Glück ist das vorbei. Glauben Sie wirklich, die denken heute anders und vergessen, was sie jahrzehntelang gedacht haben? Für die sind wir doch immer noch der Feind. Und die für uns. Die hören doch nicht auf, uns zu hassen. Und wenn doch? Sie sind ganz schön blauäugig, sagte Germeshausen. Na gut, dann bin ich blauäugig. Warum denn noch nicht? Das ist eine Chance, wie sie noch nie zuvor da war. In der ganzen Geschichte nicht. Das ist das Ende der Geschichte. Germeshausen bekam Schnappatmung. Alle redeten jetzt davon, das Ende der Geschichte. Er konnte es einfach nicht mehr hören. Er wollte nicht, dass die Geschichte endete und schon gar nicht so. Wo blieben denn die ganzen Menschen, die dieser Geschichte eine Rolle gespielt hatten? Menschen wie er. Man konnte ihm doch nicht einfach seine Geschichte unter dem Hintern wegziehen. Was sollten Leute wie er denn jetzt tun? An den Frieden glauben? Es ist auf jeden Fall eine aufregende Zeit, sagte Jakob Dreiser. Aufregend? Aber natürlich, diese ganzen Veränderungen, die jetzt mal ganz ehrlich, sagte Germeshausen, der sein Gegenüber unterbrach, denn die Begeisterung seines Gegenübers wurde ihm langsam zu viel. Sie finden das doch alles überhaupt nicht aufregend hier. Sie langweilen sich doch zu Tode. Germeshausen stellte zufrieden fest, dass Jakob Dreiser erneut ein wenig verzögernd antwortete. Er konnte es fast perfekt verbergen, dass auch dieser Satz ihn irritierte, aber eben nur fast. Wie kann man sich denn hier langweilen? Sagte Jakob Dreiser und zeigte mit einer weit ausladenden Geste um sich herum auf die ganzen Menschen, den Garten, die Gäste. Na, Ihnen gelingt das doch ganz gut. Jeder bewundert sie hier oder mag sie zumindest. Sie funktionieren hier so perfekt, das kann doch nichts anderes sein als Routine. Aber es ist eine unterhaltsame Routine, antwortete Jakob sehr schnell, fast abrupt, als wollte er dem Eindruck entgegenwirken, man hätte ihn aus dem Konzept gebracht. Dieter Germeshausen war zufrieden. Er hatte einen winzigen Riss in der Fassade dieses Glückspilzes gesehen. Germeshausen hielt jedes Glück zwangsläufig für eine Fassade. Er glaubte nicht an das Glück und an glückliche Menschen schon gar nicht. Doch die kleinen Irritationen, die er in Jakob Dreisers Reaktionen wahrnahm, die stimmten ihn zuversichtlich. Er verfolgte die richtige Strategie. Ja, ich weiß, legte Germeshausen nach. Sie haben zwischen Willy Brandt und Helmut Kohl an der gefallenen Mauer gestanden und ihre Gedichte gelesen. Die Reise mit Genscher in die USA und auch da lesen Sie Ihre Gedichte und dann in Moskau im Bolschoi-Theater wieder Ihre Gedichte. Das bedeutet doch nicht, dass Sie ein aufregendes Leben haben. Also was Sie mir sagen, bedeutet zumindest, dass Sie sich relativ gut in meinem Leben auskennen. Dafür, dass Sie sich nichts aus Gedichten machen. Ja, sagte Germeshausen, ich habe ein Auge auf Sie geworfen und das schon seit langem. Dieses Mal antwortete Jakob Dreiser gar nicht. Er lächelte nur. Auch Dieter Germeshausen sagte nichts. Er genoss es, diesen Satz einfach so stehen zu lassen. Und da stand er nun, in diesem Botschaftsgarten, mitten im Sommer, mitten in Rom.
Also ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen Sympathie für diese zynische Weltsicht von Germeshausen, wo so ein bisschen Realismus drin ist, weil die 90er waren ja wirklich nicht das Ende der Geschichte, sondern eher so ein Urlaub von derselbigen, so ein Abenteuerurlaub aus manchen Perspektiven betrachtet.
Ja, auf jeden Fall ist es eben eine sehr besondere Zeit und vor allen Dingen eben eine Zeit, die sehr viel von dem geprägt hat, was es natürlich heute jetzt bewegt. Ne? Also so das Verhältnis vom Westen zu Russland, die Art und Weise, wie die Wiedervereinigung gestaltet worden ist. Das heißt, deswegen fand ich es gerade interessant, eben auch auf die Frage zu antworten, warum ich jetzt zum ersten Mal etwas gewählt habe, wo ich nicht über die absolute Gegenwart schreibe. Für mich ist da das, wo die heutige Gegenwart eigentlich anfängt, das sind die 90er Jahre. Und ich finde es heute besonders interessant, darüber nachzudenken. Ich habe in den letzten 20 Jahren, glaube ich, nie über die 90er Jahre nachgedacht. Erst wieder mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Dachte, wie verrückt ist es doch, dass es diese 90er Jahre gab, dass das so eine ganz andere Zeit war. Und ich glaube, diese Trauer, die wir heute empfinden, dass wir so völlig versinken in düsteren Prognosen und es mir jetzt in letzter Zeit schon öfter passiert ist, dass ich alte Freunde wieder getroffen habe nach 2 Jahren durch Zufall auf der Straße und die haben so gefragt, ja, wie geht's dir denn jetzt trotz der Weltlage? Wo ich so denke, das ist ein bisschen ein sonderbarer Gesprächseinstieg. Aber also wie weit sich das so getrieben hat, auch in unser Alltagsempfinden und unser Alltagsreden, da habe ich gedacht, das ist vielleicht auch noch eine Spätfolge der 90er Jahre, dass man sich damals, glaube ich, sehr viele Gedanken nicht gemacht hat. Und dann, glaube ich, jetzt wir bis heute noch damit umgehen müssen, dass jetzt wieder so ein Normalfall zurückkommt. Deswegen diesen Normalfall, glaube ich, als vielleicht auch als schlimmer sehen, als er wirklich ist. Weil was wir jetzt an Problemen haben, eigentlich eher so der Normalfall ist, wie es eben in der Geschichte in der allermeisten Zeit war. Und ich das deswegen, glaube ich, gerade ganz interessant finde. Also ich habe das deswegen nicht gemacht, weil ich die heutige Gegenwart so schlimm finde, sondern weil ich eher etwas machen wollte, was rausleuchtet aus diesen düsteren Prognosen, die wir heute haben. Das ist aber auch so ein bisschen eigentlich mein großes Projekt, seit ich schreibe, irgendwie zu gucken, wie kann man Gesellschaftskritik üben, so wie sie ja immer wichtig ist, ohne in diese unkreative Schlimmfinderei und Nörgelei reinzufallen, weil das finde ich immer den Tod von jeder Literatur, wenn sie uns nur noch mal die Probleme, die wir alle aus den Nachrichten kennen, noch mal aufkocht. Ich finde das ärgerlich und ich finde das auch gefährlich, weil das natürlich genau das ist, dieses alles wird immer schlimmer, das trainiert diesen Angstmuskel, den dann letztendlich doch nur Populisten ausnutzen. Das heißt, ich fand das wichtig, einfach auf die heutige Zeit zu gucken, indem man auf diese 90er Jahre guckt und einfach mal guckt, wie sind wir damals abgebogen und wie hilft uns das, die heutige Zeit zu verstehen?
Ich glaube, was gegen Populisten hilft, ist gute Laune in der Tat. Ich finde, Populisten sind immer wahnsinnig schlecht gelaunt. Und ich finde, dein Roman ist ein wahnsinnig gut gelaunter Abenteuerroman, wie ich generell bei deinen Büchern einfach gute Laune kriege. Es ist ja auch so ein warmes Gefühl, dass nicht alles den Bach runtergeht, auch wenn es manchmal aus Kannen gießt.
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, alle Leute, die dann ab und zu mal was Positives sagen, sind sofort so, werden so in diese neoliberale Ecke gestellt. Das, ich glaube, das, darum geht es gar nicht. Es ist so ein bisschen dieses, ich finde es wichtig, dass man eben auf die Probleme guckt, die wir heute haben, dass man da nicht die Augen vor verschließt, aber dass man da ein bisschen eine andere Perspektive hat. Das ist ja halt das Schöne an Literatur, dass man anders auf die Dinge raufguckt. Und Humor ist, glaube ich, auch ein Weg, wie man eben anders auf Dinge draufgucken kann. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns wirklich auch die Möglichkeit gibt, dagegen was zu tun. Allein dadurch, dass wir im Kopf erstmal schon mal freier sind und nicht so wie das Kaninchen auf die Schlange starren. Und das ist so ein bisschen wirklich das, was mich durch diese 25 Jahre, in denen ich jetzt schreibe, was mich immer wieder antreibt, diese Mischung zu finden aus der Gesellschaftskritik ohne Depri-Kitsch, wenn man das so will. Aber ich finde es schön, dass du Abenteuerroman sagst, weil das ist natürlich mir eigentlich noch wichtiger gewesen an diesem Buch. Also das ist jetzt so ein bisschen vielleicht der konzeptionelle Überbau, aber am wichtigsten war mir natürlich irgendwie wirklich so einen wirklich abenteuerlichen, wilden Roman zu schreiben. Und dafür sind natürlich diese 90er Jahre mit ihren ganzen Veränderungen wiederum auch sehr, sehr gut geeignet. Also ich habe ganz viel so Die Schatzinsel gelesen und Der Graf von Monte Cristo und solche Bücher, wo ich auch dachte, das ist eigentlich, das fehlt mir gerade so ein bisschen in der Literatur heute, also diese ein bisschen verrückteren Geschichten.
Ein anderer Aspekt, den ich an deinem Roman mag, ist das Lob des Smalltalks. Also Geimershausen rekrutiert ja Jakob auch deswegen, weil Jakob den Smalltalk beherrscht, haben wir vorhin auch gehört, den er nicht beherrscht. Also kann man sagen, dass wer Smalltalk beherrscht, ist besser dran und verflucht sein die Verstockten?
Na, aber an Dieter Germeshausen merkt man ja doch auch, dass ich dieser Figur so viel Raum anräume, dass ich einen großen Softspot in meinem Herzen habe für die Verstockten. Mhm. Das ist, ich habe schon das Gefühl, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, worüber wir unterhalten, wenn wir auf Partys rumstehen, und dem, was politisch passiert. Also wenn man nicht in der Lage ist, über lustige Dinge zu sprechen, sondern so wie es so Smalltalk auf Partys in Berlin ist, irgendwie erstens BVG-Verspätung, zweitens Deutsche Bahn-Verspätung, drittens teure Mieten.
Check.
Ja, das ist so ein bisschen, das ist ja alles richtig. Das sind ja auch Sachen, über die wir natürlich in gewisser Weise reden müssen, aber ja vielleicht nicht auf einer Party. Also vielleicht könnte man ja auch mal so ein bisschen was über das Wetter sagen. Oder irgendwie. Also oder in Island unterhält man sich erstmal ganz lange darüber, wie man, also ob man miteinander verwandt ist oder meistens eher wie man miteinander verwandt ist. Also solche Sachen, ne? Das ist so, also das.
Ich werfe ein, dass du deutsch-isländischer Herkunft bist.
Ja, also ich finde es immer interessant, wie unterschiedlich das in den unterschiedlichen Ländern ist, was so durchgeht als irgendwie gutes Partythema. Und
kann man mit den Smalltalk-Fähigkeiten in Island in Berlin Smalltalk bestreiten?
Ja, ist in Berlin so ein bisschen schwierig, weil wenn du da versuchst, wie du mit dem anderen verwandt bist, dann kommst du nicht so wahnsinnig weit. Aber das ist natürlich das Schöne, dass das natürlich gerade in Deutschland die Leute ganz viel eigentlich wissen wollen über Island immer und das immer interessant finden. Also da kommt man eigentlich gut mit durch, und das ist auch wiederum, ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen, glaube ich, etwas, was die Isländerinnen und Isländer schon immer wichtig gefunden haben, ist Geschichten erzählen über ihr Land. Also muss ich ja vorstellen, wie wenig Island bekannt war früher. Also als mein Vater nach Deutschland kam.
Es war auch weit weg einfach.
Ja, es war weit weg, aber es war jetzt auch nicht, also ich meine, das sind ja 3 Stunden nicht alles in dem Mund. Also das war zwar weit weg, aber es war sozusagen, es war sonderbar, dass es überhaupt nicht, also niemand wusste irgendwas. Als mein Vater in den 50er Jahren nach Deutschland kam, war es so, ach, du kommst aus Island, woher denn? Aus Dublin? So ein bisschen so. Und dann beim nächsten Mal, du kommst doch aus Finnland. Das war so ein bisschen obskur, irgendwo im Norden, random, ist alles dasselbe so. Das heißt, damit sind eigentlich die Isländerinnen und Isländer aufgewachsen, die Älteren, dass niemand irgendwas wusste, und dagegen gesetzt haben sie Geschichten erzählt. Möglichst originelle, lustige Geschichten über das, was los ist. Und haben sozusagen eigentlich ein erzähltes Island geschaffen, was sehr viel größer ist als das eigentliche Land. Und das ist eine gute Form der Notwehr gegen einen Missstand.
Mhm. Der Roman beginnt ja in Rom, bevor er dann weit in die Welt hinausgeht, nach Kasachstan und nach Deutschland. Und will ich gar nicht so weit vorwegnehmen. Aber warum Rom? Du hast 2023, 2024 in der Villa Massimo Zeit verbracht in Rom. Hattest du den Stoff schon dabei?
Nein, ich bin dahin und also ich hatte dieses wahnsinnige Glück, den Rom-Preis zu gewinnen und konnte 10 Monate da wohnen in der Deutschen Akademie Villa Massimo und bin da völlig ohne irgendeinen Gedanken hingekommen mit einem, also was ich machen möchte. Da ist allerdings was passiert, was für den Roman sehr zentral war, nämlich die Tatsache, dass die sehr viel, also neben der Tatsache, dass man da in Ruhe schreiben darf, auch dafür sorgen, dass ganz viel Austausch stattfindet. Das heißt, es gibt riesige Veranstaltungen mit Eintritt frei und gratis Wein, wo 1500 Leute kommen. Also es gibt ganz große Sachen, aber es gibt auch so kleinere, exklusive Sachen, wo man mit diesen anderen Leuten, die so in diesem internationalen Bereich in Rom für die UNO oder für die Botschaften arbeiten, zusammenkommt. Und das ist eine Welt, die war mir neu, die kannte ich nicht besonders gut. Und auf einmal wird man da so überall so ein bisschen hofiert. Und dann habe ich gedacht, es ist schon erstaunlich, was die Leute einem erzählen, wenn sie denken, man ist Künstler, also die wollen, ich will nichts von denen, die wollen nichts von mir. Und wenn die dann noch rauskriegen, man ist in ein paar Monaten eh wieder weg und der Wein ist umsonst, dann reden die. Und da dachte ich auch so, am Ende von solchen Abenden, bei solchen Botschaftsempfängen oder so, jetzt haben wir wahrscheinlich 10 Personen an diesem Abend alle so ein ganz kleines bisschen mehr erzählt, als sie mir hätten erzählen sollen. Und wenn ich das jetzt sozusagen systematisch, dieses Wissen einsetze, um wiederum dem Nächsten zu sagen, so, ich weiß das, oder dem Nächsten so nicht Wissen zu stellen, dann hätte ich auch anfangen können zu spionieren und habe dann gedacht, eigentlich ist es doch wirklich so, ist das wahrscheinlich die Qualifikation, die wichtiger ist, als jetzt so James Bond-mäßig Hubschrauber fliegen zu können oder sich zur Not noch mit einer Autobatterie selbst zu reanimieren nach einem Herzstillstand oder sowas, diese Sachen, die James Bond so macht. Vielleicht ist es wirklich vergessen, James Bond, vielleicht sind einfach Schriftstellerinnen, Künstler die besten Spione, die es gibt, weil sie vermeintlich außerhalb des Kontextes stehen und trotzdem aber eine sehr, 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 sehr wache Auffassungsgabe haben. Und ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke. Also wenn ich nicht in Rom gewesen wäre, in dieser Welt, dann hätte ich diesen Roman sicherlich gar nicht geschrieben.
Also ich weiß nicht, ob irgendwelche Geheimagenten oder Schlapphüte hier im Raum sind. Gerne melden. Aber ist es nicht so, dass Literaten eigentlich auch nichts für sich behalten können und gleich ein Buch daraus wird oder ein Vortrag oder ein Gedicht?
Ja, aber das ist trotzdem denkt man dann ja doch, dass die sich das alles ausdenken und das ist, ich glaube, wenn man, oder ich sage es mal anders, also eigentlich hast du vollkommen recht, aber die Leute erzählen einem ja trotzdem alles Mögliche. Also ich weiß auch nicht, wieso, aber das ist wirklich ein Wunder. Aber wenn das stimmen würde, was du sagen würdest, dann würde ja überhaupt niemand mehr mit Schriftstellern reden. Also vielleicht ist das auch so ein unterbewusstes, ja, eine unterbewusste Beichtsituation, dass Leute sich oft vielleicht ein bisschen beleidigt sind, wenn sie in anderen Büchern vorkommen von anderen Leuten, aber noch beleidigter sind, wenn sie nicht vorkommen. Das ist vielleicht eines der sonderbaren Dinge an der Literatur, dass es trotzdem so ist.
Ja, manche Bücher bräuchten ein Register, dass man schneller nachgucken kann, ob man drin ist oder nicht drin ist.
Ja, gibt es.
Mach mal schnell eine Rubrik, weil mein Zeitplan, ich schaue mit Sorge drauf. Setze bitte über Schreibrituale. Du hast dir in der Villa, also in Rom hast du dir eine Olvetti-Schreibmaschine gekauft.
Ja. Ich schreibe sonst ganz normal so auf dem Computer und habe auch gedacht, ich will da nie so ein Gewese drum machen, weil ich dachte, wenn man damit erstmal anfängt, das richtige Papier und den richtigen Stift zu suchen, dann das ist der erste Schritt zum gar nicht mehr schreiben. Aber dann habe ich mir da wirklich so eine Olivetti, so eine Reiseschreibmaschine gekauft und fand es auch ganz interessant, wie die Reaktionen waren. Also immer wenn so deutsche Delegationen da durchgeführt wurden, die fanden das alle super. dieser kleinen Olivetti und so. Und wenn ich aber so Schriftstellerkolleginnen aus Italien, die ein paar Jahre jünger waren als ich, die fanden das so richtig scheiße. Die fanden so, ja, für euch Deutsche ist das alles hier so ein großes Freilichtmuseum. Und die waren so richtig genervt davon. Das heißt, dann auch noch mal so an so einem vermeintlich gar nicht so wichtigen Ding war sofort irgendwie so ein Kennenlernen, wie so die deutsche und italienische Perspektive anders sind. Ich habe natürlich auch gar nicht daran gedacht, dass das natürlich die italienische Tastatur ist. Also da gibt es natürlich gar keine Umlaute. Und dafür ist ganz interessant, dass das Komma ganz normal ist. Da kann man einfach eine Taste drücken, aber um den Punkt muss man die Shift-Taste und Punkt. Das heißt, es ist irgendwie nicht so vorgesehen, dass man mal einen Punkt macht im Italienischen. Also wer im Deutschen Punkt ist sozusagen, da muss man, aber das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen sehr nerdig, aber über solche Sachen macht man sich dann eben Gedanken, wenn man...
Hast du feste Zeiten, wo du schreibst, feste Orte? Gibt es irgendeinen Anfang?
Nein, alles gar nicht. Das dachte ich immer. Ich dachte immer, man braucht das. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, dass ich keine Rituale habe. Aber ich kann das einfach nicht. Wenn ich 2 Tage auf eine bestimmte Art und Weise schreibe, dann ist mir am 3. langweilig und ich muss was anderes machen.
Muss man gut gelaunt sein, um gut gelaunte Bücher zu schreiben?
Oh nein.
Lass mich das so stehen. liest du dir deine Sachen selbst laut vor? Liest du sie anderen vor?
Nee, anderen nicht. Das hat ja Thomas Mann gemacht. Ne? Der hat immer, glaube ich, jeden Abend die zwei Seiten, die er geschrieben hat, seiner Familie vorgelesen. Fand der Familie ist aber, glaube ich, auch nicht so gut getan.
Dann lass uns mal in die zweite Lesepassage einsteigen.
Mit
Jakob Dreiser.
Ja, genau. Das ist jetzt eine kurze Passage. Ich mache sie vielleicht sogar ganz kurz, ne, wenn du auf deinem Zeitplan...
Wir haben gerade schon ein bisschen Zeit aufgeholt.
Ach so.
Ja. Das merkt ihr gar nicht mehr.
Wie spät ist es denn?
1944.
Dann lese ich die kurze. Weil ich lese ja danach noch die andere Stelle, ist ja ein bisschen länger. Also am Schluss erfahrt ihr noch sozusagen, was das für eine Mission ist, auf die sie aufbrechen, also die erste Mission. Aber erstmal geht es jetzt dahin, dass Dieter Germeshausen Jakob Dreiser das anbietet, dass er ihn als Spion, als Agent rekrutiert. Und normalerweise ist es dann ja so, dass die Leute immer nicht gleich Ja sagen. Also wenn man so überlegt, also Tamino geht in der Zauberflöte nicht gleich in den Wald, der will da gar nicht rein und Frodo sagt ja auch nicht, ja, gib den Ring her, ich gehe los nach Mordor. Also normalerweise ist ja immer so ein gewisses Zögern. Bei Jakob Dreiser, der ist einfach so spontan immer so begeistert von allem und der will immer so da sein, wo das Abenteuer ist, wo der Puls der Zeit ist, wo die Welt sich verändert. Der sagt sofort, ja, Spion, klar, mach ich. Daraufhin unterzieht Germeshausen ihn allerdings einen Test. Er muss dann mit einer promovierten Germanistin sich treffen, die mit einem Siemens-Manager verheiratet ist und in einem Gespräch rauskriegen, wie ihr erstes Haustier hieß und ob sie schon mal in Grönland war. Das ist der Test. Und das unterschätzt er so ein bisschen. Er vertraut auf seine kommunikativen Fähigkeiten, kriegt es dann fast nicht hin, kriegt es dann letztendlich doch hin und ich lese jetzt eine ganz kurze Stelle, wie es ihm geht, nachdem er das fast nicht geschafft hätte und dann doch schafft. Weil ich möchte, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, nicht nur, wo das von der Handlung her hingeht, dieses Buch, sondern auch, wie dieser Mensch sich verändert, den ihr eben als so wahnsinnig blauäugig kennengelernt habt. Wie allein die Tatsache, dass er jetzt auf einmal anfängt zu spionieren, ihn auch so ein bisschen... Ja, so etwa dunkle Seiten, die man vorholt, von denen er gar nicht so richtig wusste, dass er sie hat. Deswegen lese ich jetzt, was passiert, als er aus dem Restaurant, wo er sich mit dieser Germanistin getroffen hat, was dann passiert, als er auf die Straße tritt. Erst auf der Straße, als er in dem alltäglichen römischen Trubel versank und eine ganze Weile an überhaupt nichts dachte, als seine Muskeln sich entspannten und sein Gehirn sich beruhigte, wurde ihm klar, wie angespannt er gewesen war. Er hatte die Aufgabe, die Germeshausen ihm gestellt hatte, unterschätzt. Und doch, er hatte es geschafft. Zumindest kam jetzt erst die Erleichterung. Stolz kam hinzu und dann eine Euphorie, die so schnell so groß wurde, dass alles andere hinter ihr verschwand. Er hatte spioniert, er hatte diese Frau manipuliert, ihre Freundlichkeit, ihre Begeisterung für Kultur im Generellen und seine Gedichte im Besonderen für seine Zwecke genutzt. Sie hatte sich bestimmt gefreut, in Rom mit einem echten europäischen Intellektuellen zu sitzen, und das war er, aber er verwaltete diesen Status nicht nur, er setzte ihn um in Macht. Jakob Dreiser schämte sich nur überraschend kurz dafür. Dann fing er an, sein schlechtes Gewissen zu genießen. Unglaublich, wie belebend so ein schlechtes Gewissen sein konnte. Er hatte sich etwas genommen, ohne zu stehlen. Er hatte Dr. Christiane Sorge Gerlach ja nicht belauscht. Sie hat ihm alles freiwillig erzählt. Dennoch durften die ganzen Leute, die ihn für seine Freundlichkeit schätzten, das nie erfahren. Sie wären empört. Aber sie erfuhren es ja auch nicht. Er hoffte, das schlechte Gewissen würde ihm erhalten bleiben, denn er ahnte, dass mit dem schlechten Gewissen auch die Euphorie verschwinden würde. Vielleicht war er wirklich ein guter Spion. Wer hätte das gedacht? Vielleicht auch so eine Lebenserkenntnis gewesen, die irgendwie vielleicht so mit, keine Ahnung, warum mir die jetzt gekommen ist in den letzten Jahren, so dieses Zusammenhang aus irgendwie schlechtem Gewissen und wie euphorierend das auch sein kann.
Was ich mich erstmal schon an Jakob Dreiser fasziniert, ist ein Lyriker, der mit Lyrik weltberühmt wird.
Ja, das ist ein bisschen, also das so ganz hohe Hochfeuilleton, als sie das Buch rezensiert haben, die haben ja auch gedacht, ja, die fliegen da mit Hubschraubern und das verwunder alle für vollkommen hingenommen. Das Einzige, wo die dachten, das ist jetzt wirklich eine ganz gewagte, abenteuerliche Setzung, ist eben die Tatsache, dass hier ein Lyriker mit Gedichten weltberühmt wird und ganz viel Geld verdient. Ist aber ja trotzdem durchaus möglich. Ne? Also ich meine, es gab ja Leute, die mit Lyrik viel Geld verdient haben. Also Heinz Erhardt, Mascha Kaleko, Erich Kästner, um nur ein paar zu nennen. Und es gibt zum Beispiel auch Amanda Gorman, die bei der Amtseinführung von Joe Biden ihr Gedicht gelesen hat, The Hill We Climb. Das sind ja schon Momente, also das gibt es durchaus, und deswegen, das muss man eigentlich nur eine Ecke weiterdrehen und dann ist sowas durchaus möglich.
Es ist ja schon so ein bisschen so eine märchenhafte Geschichte. Inwieweit ist dein Abenteuerroman auch ein Märchen, so ein bisschen? Also zum Beispiel kommt der Jakob im Verlauf des Buchs mehrfach zu vergleichsweise hohen Geldbeträgen, wie es bei vielen Lyrikern jetzt nicht üblich ist.
Ja, aber die kriegt er ja auch eher so, indem er wieder irgendwelchen Leuten irgendwas aus dem Kreuz leiert.
Ne? Okay.
Das ist also ein Märchen.
Okay, du willst nicht über die Märchenbrücke, ich sehe das schon.
Nein, ich mag eigentlich gar keine, also ich glaube, ich weiß zu wenig über Märchen. Also mir ist es eigentlich, also ich mochte die Grimmschen Märchen nie, weil ich immer diese Belehrung, das fand ich als Kind schon doof. Und ich fand es auch einfach zu unrealistisch. Also so, das ist ja so, das ist ja jetzt eigentlich nicht, also hier gibt es ja jetzt keine sprechenden Wölfe. So, und das mochte ich eigentlich, ich mochte eigentlich Märchen nicht so. Ich wurde als Kind schon ungeduldig, wenn es so fantastisch wurde, also im Sinne von sprechenden Wölfen eben. Ich dachte immer so, Wölfe sprechen doch gar nicht.
Dann lass uns mal von den Märchen weg zum Humor gehen. Der Humor des Christoph Magnusson hieß eine Veranstaltung im März, glaube ich, in Halle. Und in der Ankündigung heißt es, der Ton seiner Werke ist geprägt von Komik, Leichtigkeit und Unterhaltsamkeit. Sarkastisch, aber voller Liebe blickt er auf seine Figuren. Was ist daran harte Arbeit und wie viel ist so Werkseinstellung, Christoph Magnusson?
Ja, ich glaube, also Arbeit ist Schreiben generell, egal was man tut. Also ich glaube, dass egal ob man das jetzt im Kopf tausendmal umdreht und dann sofort relativ druckreif aufschreibt, was es ja gibt bei manchen Kolleginnen, oder so wie ich, erstmal irgendwas hinschreibt und es dann tausendmal überarbeitet. Ich glaube, das ist halt schon immer, also ist Arbeit dabei. Wobei, glaube ich, dann, also ich deutlich gefragt wurde, auf der Lesung, die ich bis jetzt, im nördlichsten Teil, also meine nördlichste Lesung bisher, in Rendsburg am Nordostseekanal, da hat jemand gefragt, ob ich ganz viel Spaß habe beim Schreiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, wie Brecht so schön gesagt hat, das Leichte, was so schwer zu machen ist. Das ist, glaube ich, genauso viel Arbeit wie das, was alle anderen tun. Mhm. Es ist nur sozusagen mit einem anderen Ideal. Also ich glaube, es gibt ja Leute, die wollen, dass man den Texten anmerkt, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und wie sehr sie mit jeder Metapher gerungen haben und die nochmal dreimal durch den Diskurswolf gedreht worden ist, bevor am Schluss so irgendwas rauskommt, was so ganz, wo der Witz dann so ist, dass dann Zeit auf einmal klein geschrieben ist und nicht mehr groß und man muss darüber nachdenken. So solche Sachen. Das ist eine ganz andere Form von Literatur. Das habe ich schon immer ungern gelesen und auch eigentlich ich mochte das wirklich immer, wenn man das den Büchern eben nicht angemerkt hat. Und ich habe heute noch dieses, ich habe neulich hier auf dem auf der Buchhandlung, die hier gleich auf der Frankfurter Allee ist, habe ich zwei Bücher gekauft, als ich vor zwei Wochen schon mal hier war und mit diesen Veranstaltungsort angeguckt habe. Eins von Laszlo Krasznahorkai, der jetzt gerade den Nobelpreis gekriegt hat, und ein Buch, was von einem Briten, der den Booker-Preis gekriegt hat. Und das eine sofort in einem Rutsch durchgelesen und bei dem anderen habe ich irgendwie aus Versehen da Mineralwasser drüber gekippt und dachte, ach, jetzt kann ich es doch eigentlich gleich in die Ecke legen. Das ist einfach so, ich finde es weiterhin so eine tolle Erfahrung, wenn man nicht merkt, dass man liest.
Was deine Arbeit auch ausmacht, ist, dass du sehr oft sehr viel recherchierst. Du bist für den Arztroman, bist du, habe ich gelesen, in einem Krankenwagen mitgefahren auch. Wie hast du hierfür recherchiert? Bietet der BND Schnupperpraktika an?
Ja, das ist natürlich genau das Problem. Also für den Arztroman bin ich einfach, hatte ich auch so eine Warnweste, also so ein Warnweste an, stand hinten Praktikant drauf und bin eben mitgefahren mit den Notärztinnen, mit denen ich das recherchiert hatte. Das ist natürlich jetzt im Spionagemilieu selten, dass die Leute Warnwesten tragen, damit man sie besser erkennt.
Aber die haben ja schon so lustige Karriereinformationen beim BND. Also wir suchen Terroristen, MWD, finde sie mit uns.
Ja, das ist ja lustig. Ich glaube nur, das ist ein Milieu, wo man einfach mit den normalen Recherchewegen nicht so wahnsinnig weit kommt. Weil also so viele Berufe, die freuen das ja im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit, wenn Leute genau hingucken, wie machen die das, was die da tun. Das ist, glaube ich, gerade beim BND jetzt nicht so. Deswegen muss man da, glaube ich, sehr viel mehr so zwischen den Zeilen lesen. Und gerade wenn man auf diesen ganzen Veranstaltungen ist, irgendwann hört man dann noch so mal den Satz, ja, die Kollegin oder der ist bei der Behörde. Und das ist so eine Chiffre zum Beispiel dann dafür, dass die dann beim Bundesnachrichtendienst gibt, weil es gibt die ja in jeder Botschaft und irgendwie wissen die Leute das ja auch. Und es spricht sich dann so ein bisschen rum. Aber da muss man, glaube ich, wirklich eher so zwischen den Zeilen ganz viel lesen. Und da gibt es natürlich ein paar Bücher, die man auch lesen kann, so Geschichtsbücher. Aber ich glaube, das ist ein Milieu, wo man jetzt nicht bei der Pressestelle anrufen kann und sagen, wie ist das denn jetzt genau?
Ja, ich glaube, beim KGB oder seinem Nachfolger gilt das noch viel mehr.
Ich glaube auch, haben die eine Pressestelle? Fast nicht.
Das müssen wir jetzt mal googeln. Ja. Also der Garmeshausen, um auf den zurückzukommen, ist ja eigentlich wirklich ein bemitleidenswerter Kerl. Also wäre er Fußballer, würde das alte Anni Brehme-Motto gelten, hast du Scheiße am Fuß. Haben es Doppelagenten noch doppelt schwer?
Oh, das weiß ich natürlich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Persönlichkeit und wie gut man, also genau wie die Frage, welche Schriftsteller es schwerer haben als die anderen, würde ich sagen, das ist in fast jedem Beruf so, dass die äußeren Bedingungen jetzt nicht darauf das beeinflussen, wie gut man darin ist. Aber ich fand das bei dem Dieter Germeshausen, ich fand das wichtig, den so als Gegenpol zu haben zu diesem blauäugigen Jakob Dreiser, und dass die sich, diese Idee, dass da so ein Pessimist und ein Unglücksrabe und ein Glückspilz und Optimist dauernd versuchen, den anderen auf die eigene Seite zu ziehen, weil die können ja beides nicht akzeptieren, dass der andere so ist, wie er ist, und versuchen eigentlich andauernd irgendwie, so, dass der andere, die werden ein bisschen besser, sind ein bisschen schlechter, und das ist eigentlich so ein, das hat mich interessiert von diesen Personen, weil ich trage das ja schon beides in mir. Also ich finde diese optimistische, positive Sicht, die finde ich, glaube ich, Die finde ich sinnvoller, ich finde die auch weniger toxisch und weniger gemein. Aber wenn ich jetzt morgens um 7 Uhr verkatert irgendwo am versuche, noch in einen überfüllten Zug reinzukommen, dann bin ich natürlich auch nicht besonders positiv und nicht besonders optimistisch. Das heißt, das ist auch so ein bisschen, was wiederum das sehr, sehr Schöne am Schreiben ist, dass man bestimmten Teilen seiner Persönlichkeit nachgehen kann, indem man sie bestimmten Personen überträgt.
Das heißt, die Summe aus den beiden wäre dann irgendwo bei dir irgendwo in der Nähe, oder?
Ich glaube, die Summe ist ja gerade das Langweilige, weil dann wären ja beide total
nivelliert.
Ich glaube, es sind sozusagen die beiden Extreme, die interessanter sind.
Wie muss man sich dich in den 90ern vorstellen?
Mich?
Und was hat das vielleicht für eine Rolle gespielt, jetzt auch für das Schreiben dieses Buches?
Das fing eigentlich an, als ich mit 12 eine zweite Fremdsprache wählen musste. Also ich bin eben, mein Vater ist in Island nach Hamburg gegangen, ich bin da aufgewachsen und dann sollten wir mit 12 eine zweite Fremdsprache wählen. Die Wahl war zwischen Latein und Russisch. Und mein Großvater, mein deutscher Opa, der an der Ostfront war als Soldat für Deutschland für 4 Jahre lang, der hat mir gesagt, Christoph, lern Russisch, das ist die Sprache der Zukunft, die Sprache des Friedens. Das war 1987, als das gerade losging mit Gorbatschow. Und dann habe ich Russisch gelernt. Das war vorher da in Hamburg so eine, war gar keine ernstzunehmende Wahl an unserer Schule. Also es hatten immer so vielleicht so 3 Leute am Russisch gewählt, das waren, glaube ich, alles immer so Hochbegabte, die sich Latein mit 12 schon selbst beigebracht hatten oder so. Das war keine ernsthafte Wahl. Aber auf einmal in diesem Jahr 1987 gab es über 20 Leute, die Russisch gewählt haben. Unser Russischlehrer war auf einmal die coolste Person an der ganzen Schule. Das war für den eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil das war so ein ganz korrekter Studienrat, der die Welt abonniert hatte und immer Anzüge trug und einen VW Golf fuhr. Der einzige Mensch, den ich je gesehen habe, auf dessen Hutablage wirklich ein Hut lag. Also der war bis ins Mark so ein total korrekter Mensch. Und auf einmal fanden das alle wahnsinnig cool und kamen zu ihm. Und unsere Eltern haben sogar noch einen privaten Kurs bei ihm gemacht. Das heißt, es gab dann diese riesige Russland-Begeisterung, die ja mir natürlich auch mal wieder, wenn ich das Freunden, die im Osten aufgewachsen sind, erzähle, wo es auch nochmal interessant ist, das natürlich abzugleichen, also wie was das Verhältnis zu Russland auch sagt über die Frage zwischen Ost und West.
Ja, ich schaue gerade verblüfft bei
dir. Ja, genau, das ist aber das geht umso mehr und besser ist das, wenn man darüber spricht. Mhm. Also weil, und dann hielt diese Begeisterung an und wir waren 1991 wirklich im Schüleraustausch in Kasachstan mit 15. Also irgendwie unsere Eltern das erlaubt haben, sonderbar. Aber dann ging das so weiter. Dann in den 90er Jahren ich bin immer wieder hin, habe Kurse gemacht, habe mündlich Abi gemacht, und russische Freunde von mir haben Slawistik studiert. Diese Begeisterung, die trug so durch die 90er Jahre. Und dann merkte man so langsam, wie das dann wieder bröckelte. Mhm. Und als ich dann im Jahr, glaube ich, 2007, 2008 mal wieder an meiner Schule war, da hatte der Russischkurs wieder 3 Personen. Und das heißt sozusagen, diese Begeisterung für diese Sprache, für die Literatur und dieses Wow, ja, wir lesen Gogol im Original und machen unser Abi damit, die gab es und dann war sie wieder weg. Und das fand ich interessant, wie sich auch so eine große politische Dynamik darin widerspiegelt, wie es eine Begeisterung für eine Sprache und eine Literatur ist und dann nimmt sie wieder ab.
In Kasachstan, Mati spielt ja auch das Buch, nimmt dann auch einen Weg dahin. Warst du noch mal da gewesen für die Recherche für das Buch oder hast du da so ein bisschen aus der Erinnerung geschöpft?
Nee, das Buch ja in den 90ern spielt, habe ich es dann auch wirklich so belassen. Das hat sich dann aber sehr schön eigentlich, wie ich fand, ergeben. Und es ist eigentlich so schön, dass es fast so den Anschein erwecken könnte, als hätte ich das von Anfang an geplant. Aber es ist mal wieder einer dieser tollen Zufälle, die beim Schreiben entstehen. Es beginnt eben in Rom, in der Stadt, wo sich überhaupt nichts verändert hat mit dem Fall der Mauer. Also für die ist es ja jetzt, also die stehen ja noch, die Mauern da in Rom. Also wenn in einer Stadt, wo die Mauer aus dem Jahr 260 nach Christus ist, ist, glaube ich, so ein bisschen, ob da in Berlin eine Mauer umfällt. Also das war, glaube ich, da hat sich gar nichts verändert. In Kasachstan wiederum hat sich alles verändert. Das heißt, dass es an diesen beiden Orten dann spielte, das ist eigentlich konzeptionell sehr stringent, zumindest. Und da gibt es in der Mitte auch noch ein Kapitel, was in Bonn spielt, also dem einzigen Ort im Westen, der sich wohl richtig verändert hat durch den Fall der Mauer. Aber das ist alles Zufall gewesen. Das ist für mich immer so diese schöne Erfahrung, wenn beim Schreiben das irgendwie eine Dynamik entwickelt, dass am Schluss der Text eigentlich klüger ist als der Autor und seine eigene Ideen auf einmal eine große Rolle spielen. Das, so hat sich das ergeben, aber das, ja.
Lass uns mal eine Rubrik machen, und zwar die Rubrik an der Seitenlinie, eine liebste Nebenfigur. Wen hast du dir da ausgesucht?
Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, Francesca Acquatone, die eigentlich die dritte Hauptfigur ist. Ich habe nur, ich fand es nur zu verwirrend, normalerweise auf Lesungen jetzt drei Personen vorzustellen. Das ist die Russischlehrer, die Italienischlehrerin an der russischen Botschaft, die natürlich auch spioniert, weil da lernen natürlich die ganzen russischen Botschaftsmitglieder lernen immer Italienisch bei ihr und erzählen natürlich alles Mögliche und sind immer ja froh, wenn sie was sagen können. Francesca ist eigentlich ganz reich und so ein bisschen, ja, glaube ich, auch um ihre Familie zu ärgern, hat sie dann angefangen, Italienisch für Ausländer zu unterrichten und sich parkt dann immer ihren luxuriösen Volvo zwei Ecken weiter, damit es nicht so auffällt und hat auch ganz viele Affären mit diesen Botschaftsangehörigen und das fällt dadurch auf, dass sie dann den sehr vielen Männern immer die auf Italienisch zwei Sätze beherrschen, die russischen Botschaftsangehörigen, nämlich einmal, ich bin verheiratet, aber meine Frau ist in Moskau geblieben. Und das ist so eine, die hat eigentlich alles in der Hand und ist aber immer so ein bisschen, eigentlich fast so wie eine Göttin in einer griechischen Komödie, so ein bisschen unschlüssig, wie viele von den Strippen, die sie jetzt in der Hand hält, sie auch zieht.
Und eine Eigenschaft von ihr ist, was ich so gelesen habe, dass viele von ihr ein falsches Bild haben, was sich aber zunutze macht. Also das beginnt damit, dass sie Tochter eines reich gewordenen Spediteurs aus Mailand ist, die aber die anderen in der Mailänder Oberschicht nicht anerkennen, weil Aufsteiger. Dann geht sie zum Kommunisten, die finden sie aber zur Oberschicht. Und dann gelangt sie zum Geheimdienst, der sie für eine Kommunistin hält.
Ja, und sie kann halt nie so sein, wie sie ist. Sie ist eben aus einer Aufsteigerfamilie reich geworden und die Reichen akzeptieren sie nicht. Und dann geht sie zu den Kommunisten, und die Reichen finden sie zu plebejisch. Und dann geht sie zu den Kommunisten, die finden sie wiederum zu reich. Also niemand sieht sie so, wie sie ist. Und vielleicht ist sie auch deswegen Spionin geworden, weil sie dachte, wenn mich eh niemand so sieht, wie ich bin, dann kann ich ja gleich irgendwie nur so geheimes Zeugs machen. Und das ist, das ist, glaube ich, so das, was mich auch an der fasziniert hat.
Ja, du hast einen großen Spaß daran, so Lebenswege auch, zu entwerfen und zu zeigen, die auch so wendungsreich sind. Also Francesca ist ja nur ein Beispiel, da gibt es noch andere.
Ja, und dann hat sie diese Tochter, die wiederum dann, also ja, das wird schlimm. Ja, genau, dann gibt es auch noch andere, ja.
Noch eine Rubrik, die schnellen Fragen, Fast 15 habe ich das genannt. Ihr könnt durchzählen, ob es wirklich 15 Fragen sind. Letztes Mal habe ich bis 13 gemacht, weiß ich nicht genau. Also, bist du bereit?
Ja.
Sprachnachricht oder anrufen?
Auf gar keinen Fall Sprachnachricht.
E-Roller oder Tretboot?
Weder noch.
U8 oder Achterbahn?
U8.
Das ist eine Fußballfrage. Ich weiß nicht, wie weit du mit Fußball bewandert bist, jetzt kurz vor der WM. Ha-ho-he oder Hu?
Hu.
Hu war der Schlachtruf der isländischen Fans bei der WM 2018 in Russland. Hast du irgendeine Art von WM-Vorfreude? Interessiert dich das?
Hu.
Der Mitmach-Part kommt jetzt gleich.
Ja, ich finde ja also ein bisschen. Ich finde, es ist eine schöne Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen und Bier zu trinken. Wenn da nebenbei Fußball läuft, das finde ich voll okay.
In 19 gab es ja auch eine WM in den USA, damals war eigentlich Clinton Präsident und nicht Trump.
Ja, aber das ist doch also so die. Das war jetzt keine Frage.
Nee, das ist nur so, eher so eine Analogie, dass in 19 doch manche Sachen besser waren, als es jetzt sind. Lassen wir es so stehen. Elfen oder Elfmeter?
Elfen.
Glas halb voll oder halb leer?
Man kann ein kleineres Glas nehmen.
Tisch oder Tresen?
Tisch.
Prinzenbad oder Waldbaden?
Weder noch. Was war noch genau wie, also ja, nee. Tisch. Ich finde Tische, ich finde Möbel schön. Ich find,
okay. So. Björk oder Pet Shop Boys?
Pet Shop Boys. Ich komme übrigens jetzt in zwei, die machen so zwei, gibt es hier Pet Shop Boys Fans, die machen nämlich zwei heimliche Konzerte in Huxleys Neuer Welt, ganz, ganz, ganz klein, das habe ich heute erfahren, wo die spielen ja groß in der Waldbühne am 11. und dann am 12. und am 13. spielen die noch so ganz obskure Sachen eben in einem ganz, ganz kleinen Veranstaltungsort. Ich glaube, das werden heute Abend wird das irgendwann der Ticketlink freigeschaltet. Also dann, ja, frag mal weiter.
Ich wollte gerade sagen, wir machen ja einen Podcast raus, ja. Jetzt wäre es nicht mehr heimlich. Also, du bist ein großer Pet Shop Boys-Fan, hast doch ein Buch über die Pet Shop Boys geschrieben. Ja. Warum kommt die eigentlich nicht in dem Buch vor? Also Go West wäre fast dafür prädestiniert gewesen.
Ja, aber also, ich habe ja auch eigentlich kein Buch über die Pet Shop Boys geschrieben, sondern über mich und die Pet Shop Boys. Ja,
korrekt.
Also, das ist ein bisschen diese, es ist so eine kleine Reihe. Das war ein sehr autobiografisches Buch und jetzt ist das eben keins. Und dieser Jakob Dreiser, die hören das glaube ich nicht, die hören andere Sachen. Mhm.
Wenn du die Pet Shop Boys treffen würdest, Autogramm oder Selfie?
Auch wieder, das ist so langweilig. Ich will gemein, dass ich immer sage, weder noch. Ich würde es, glaube ich, sogar meiden, die zu treffen, weil ich wüsste ja gar nicht, was ich sagen soll. Hallo, ich bin ein Fan. Ja. Dann freut die sicherlich, die sagen schön und dann was?
Du bist der Erste heute hier. Regt mich an Berlin an.
Was mich an Berlin anregt, dass hier so wahnsinnig viele Leute immer zu Besuch kommen. Also wenn man ich habe lange in Hamburg gelebt, das ist also, da kann man lange warten, dass die Freunde und die Bekannten aus der ganzen Welt, die man irgendwo mal kennengelernt hat, mal kommen. Aber in Berlin ist es wirklich so, früher oder später kommen die alle und man kann die wieder treffen.
Regt mich an Berlin auf?
Nö, also.
Die drei Smalltalk-Themen hatten wir ja schon.
Mich regt eigentlich gar nicht so viel. Ja, Leute, die links, doch schon Leute, die links auf der Rolltreppe stehen und wenn ich vorbei will. Da werde ich so ein bisschen zum Wutbürger, wenn das, ja.
Ja, zum Glück fahren die nicht ganz so oft.
Gut, dass die Rolltreppe mal kaputt ist.
Die Frage war beim letzten Mal ganz lustig. Kai Wegner oder KI?
Ich habe Kai Wegner nur einmal live erlebt. Das war bei dem Eröffnungsgottesdienst vom CSD in der Marienkirche am Alexanderplatz. Da hat er irgendwie schon eine okaye Figur gemacht. Also so, das war lustig, weil es war wirklich so dermaßen queer alles. Da dachte ich auch so, das ist eigentlich... Und er hat sehr gut gekleidete Personenschützer.
Mhm. Gibt es eigentlich bei der KI Unterschiede im Isländischen vielleicht zum Deutschen?
Ich glaube, in isländische KI, ich meine, das heißt ja Large Language Model. Mhm. Ich weiß nicht, ob man dann mit Isländisch so wahnsinnig weit kommt. Ich finde weiterhin alles immer, also es gibt viele, viele lustige Dinge mit KI. Ich habe da neulich was übersetzen lassen wollen von der KI aus dem Isländischen ins Deutsche und kam nicht die Übersetzungen. Da habe ich irgendwann mal nachgefragt und meinte ChatGPT, dauert noch ein bisschen, aber läuft super. Ich glaube, die haben das Gefühl, die wird so langsam so menschlich, dass die auch keinen Bock mehr hat.
Weil du übersetzt, stimmt es eigentlich, dass es nur ein deutsches Wort gibt, das ins Isländische eingewandert ist?
Ja, ich glaube, also vielleicht gibt es auch, also aber eins, ich glaube, eins wird, gibt's, also eins ist richtig im Sprachschatz drin. Besserwisser.
was sagt das über das Bild, das man in Island von uns Deutschen hat?
Tja, was sagt das wohl über das Bild?
Ja, vielleicht fragen wir es lieber nicht. Und ein schönes Wort für Isländisch für Computer ist Tölva, habe ich gehört.
Tölva, ja.
Zahlenhexe.
Ja, das ist aus Tala, das eben Zahl heißt, und Völva ist aus der Edda, aus der altnordischen Lyrik, eine Seherin, ja.
Das kann sich keine KI ausdenken, oder?
Nee, das ist also, nee, ich glaube nicht.
Sprichst du eigentlich Alltag öfter auch nochmal Isländisch oder ist das...
Ich bin also auch 2 Monate da eigentlich. Und das ist auch das Schöne an Berlin, ist auch, dass viele Isländer vorbeikommen hier. Das ist auch in Hamburg, hat man auch das nicht zum Beispiel.
Gut, dann lass uns noch eine Rubrik machen, weil wir uns schon langsam jetzt schon auf die Zielgerade bewegen, was mich fast schon ein bisschen bekümmert. Fremde Edelfedern, ein Lieblingsbuch eines anderen, einer anderen Schriftstellerin. Was hast du mitgebracht? Was hast du dir ausgesucht?
Ja, also da, das ist schon ein bisschen älter. Also den Autor gibt es noch, der schreibt noch, wird auch auf Deutsch veröffentlicht. Der heißt Einar Kárason. Er hat ein Buch geschrieben, Die Teufelsinsel, mal in den 90ern. Und es geht, also ich will gar nicht so viel darüber sagen, es geht um, ja, darum, wie sich Island verändert nach dem Zweiten Weltkrieg, als es irgendwie von den Amerikanern besetzt wurde und auf einmal einfach wahnsinnig schnell, wahnsinnig modern wurde und alle Leute in die Stadt zogen, nach Reykjavik, und über Leute, die in die Baracken einziehen von den Soldaten, weil es so eine große Wohnungsnot gibt und so eine Barackensiedlung entsteht. Mhm. Und da sozusagen die von der eigentlichen Reykjaviker Bevölkerung sehr kritisch beäugt, so ja, ärmere Leute vom Land hinziehen. Und das ist eins von diesen Büchern, das ist vielleicht das erste Buch gelesen, was ich so mit 17, 18 gelesen habe, wo ich nicht gemerkt habe, dass ich lese. Also so im Vergleich zu der Schullektüre, die damals eher schwarzbrotig war, war das wirklich so, ich habe sofort gemerkt, das ist richtige Literatur, das ist ganz toll, das ist jetzt überhaupt nicht blöder, es las sich nur sehr viel besser. Und dann habe ich alles von dem gelesen, damals noch auf Deutsch, weil ich die Bücher hier in Deutschland besorgt habe, und habe dann festgestellt, also dass mich das irgendwie geprägt hat, habe dann meinen ersten Roman geschrieben. Und dann kommt die Verlegerin von diesem Einar Kárason, die Deutsche, und sagt, wollen Sie das nächste Buch von Einar Kárason übersetzen? Ich habe Ihren ersten Roman gelesen und das hat mich sehr stilistisch daran erinnert. Das heißt, letztendlich der Mensch, der meinen Stil sehr geprägt hat, den übersetze ich jetzt und präge sozusagen jetzt wieder seinen deutschen Stil. Das heißt, da schließt sich so ein ganz verrückter Kreis, dass ich so viel von dem gelernt habe, was ich jetzt damit dazu benutze, seine Bücher zu übersetzen. Und das ist ein Autor, der mich seit ich 17 bin begleitet, und ich war jetzt letztes Jahr auf seinem 70. Geburtstag in Island.
Mhm. Schön. Dann lass uns zur letzten Lesestelle kommen. Wir sind
in... Also, Einar Kárason hat übrigens eine Katze und die hat die der festen Überzeugung, dass Katzen auf S-Laute besonders gut reagieren, dass man immer irgendwie was mit ganz vielen S-Lauten, dass die Katze sich darüber freut. Und dann hat er seine Katze Hans Magnus Enzensberger genannt. dann lese ich jetzt die letzte Lesestelle. Ne?
Mhm. Sehr gerne.
Ja, also das ist das 9. Kapitel. Ja, ihr erfahrt jetzt einfach noch zum Schluss, was das ist, was die zusammen planen. Sie sind auf dem Weg nach Kasachstan. Jakob Preiser erfährt hier jetzt, was das erste große Ding ist, das Dieter Germeshausen mit ihm drehen möchte. Dieter Germeshausen, Rom, Flughafen Fiumicino. Germeshausen kam fast eine Stunde vor der mit Jakob Dreiser verabredeten Zeit am Flughafen Fiumicino an. Er kam lieber eine Stunde zu früh als eine Minute zu spät. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, kaufte er sich an Flughafenbuchhandlung ein Buch über Cicero. Als Schüler war Germeshausen Fan von ihm gewesen. In seinen zugegebenermaßen seltenen Anflügen von pubertären Leidenschaft hatte er für diesen vor 2000 Jahren verstorbenen Dichter und Redner geschwärmt, wie andere für James Dean oder Elvis Presley. Cicero war alles, was Germeshausen schon als Jugendlicher nicht war, und er ahnte auch damals bereits, dass er es nie werden würde. Cicero war charismatisch und klug, erfolgreich und belesen. Germeshausen sah es als Ironie des Lebens an, dass er nun, wo seine Schwärmerei für Cicero eigentlich er schon fast vergessen hatte, er wirklich etwas mit ihm gemeinsam hatte. Auch er hatte eine sterbende politische Ordnung bis auf das Blut verteidigt und sie war ihm dennoch verloren gegangen, so wie Cicero die Römische Republik vor der Verschwörung des Catilina gerettet hatte, um dann doch Zeuge ihres Untergangs zu werden. Doch Germeshausen merkte auch, dass ihn diese Dinge heute weniger deprimierten als sonst. Er hatte einen Plan und dieser Plan funktionierte. Er hatte den Dichter erfolgreich rekrutiert, sie waren auf dem Weg nach Kasachstan, wo er die nächste Stufe seines Plans in die Tat umsetzen würde. Ab jetzt würde er von dem neuen System profitieren. Ein neues Leben stand verheißungsvoll leuchtend vor Dieter Germeshausen, dem Bundesbeamten im 27. Dienstjahr. Endlich sah er Jakob Dreiser auf sich zukommen. Er trug eine rote Reisetasche und eine Wollmütze, in die die Silhouette schneebedeckter Berge eingestickt war. Unter der Wollmütze ragten auf allen Seiten seine blonden Locken hervor. Auf dem T-Shirt stand The Cure. Darüber trug er ein weites Oberhemd, dessen Stoff so dick war, dass es auch als Übergangsjacke hätte durchgehen können. Ein Muster in den Farben Jeansblau, Beige und Dunkelbraun zog sich wie ein All-Over-Print über das gesamte Kleidungsstück. Der Stil des Musters deutete gleichermaßen auf Südostasien, Afrika und Südamerika hin. Was machen wir denn jetzt in Almaty? Ah, sagte Germeshausen, das möchten Sie also wissen. Ja, es würde mich schon interessieren, ob es einen Plan gibt. Einen Plan? Natürlich gibt es einen Plan, sagte Dieter Germeshausen und machte eine längere Kunstpause, um die Spannung zu erhöhen und kam sich dabei schon sehr gewieft vor. Wir fliegen nach Almaty und kaufen da einen Hubschrauber. Einen Hubschrauber? Dieter Germeshausen genoss die Verwirrung auf dem Gesicht von Jakob Dreiser. Ja, einen Militärhubschrauber, einen ganz neuen Militärhubschrauber direkt ab Werk. Die Rote Armee war ja wahnsinnig hochgerüstet. Nun brauchen die diese ganzen Waffen gar nicht mehr, aber so eine massive Kriegsmaschine, die stoppt man natürlich nicht von heute auf morgen. Die Fabriken sind ja noch da, die Arbeiter sind noch da, die alten 5-Jahres-Pläne. Da werden weiterhin Waffen produziert und dass sie keiner mehr braucht. Wir fahren also nach Almaty, weil da eine große Hubschrauberfabrik ist und kaufen da einen Hubschrauber direkt ab Werk. Es handelt sich also um, wie sagt man in Deutschland neumodisch jetzt immer so, ein Outlet. Ein Kampfhubschrauber-Outlet? Dieter Germeshausen sah mit Vergnügen in Jakob Dreisers verwirrtes Gesicht. Naja, also Transporthubschrauber, aber vom Militär. Dieter Germeshausen war seit einigen Jahren mit einem gewissen Joey Suarez bekannt, der in Rom für eine Firma arbeitete, die Kaffee aus Kolumbien importierte. Dieser Joey Suarez, der in Wirklichkeit sicherlich anders hieß und in Wirklichkeit sicherlich auch andere Dinge als Kaffee aus Kolumbien importierte, hatte sich mit Germeshausen über deutsche Autobahnen unterhalten und dann über das kolumbianische Straßennetz und wie viel einfacher es doch wäre, mehr Dinge mit Hubschraubern zu transportieren, wären diese nur nicht so teuer. Germeshausen hingegen wusste von den sich auflösenden Strukturen der Roten Armee und den unverzagt weiter produzierenden Rüstungsbetrieben. So war die Idee entstanden, einen Hubschrauber in den Westen zu bringen oder vielmehr in den gar nicht so wahnsinnig westlichen Süden des Westens. Und was ist meine Aufgabe? Ich verstehe doch gar nichts von Hubschraubern, sagte Jakob. Jetzt sagen Sie doch erstmal, wie Ihnen der Plan gefällt. Ja, klingt erstmal gut. Germeshausen wartete, ob Jakob Dreiser noch mehr sagen würde, doch das tat er nicht. Germeshausen war fast ein bisschen enttäuscht. Wie kaufen wir den Hubschrauber denn? Na, kaufen kann man den natürlich nicht offiziell und da kommen Sie ins Spiel, sagte Germeshausen. In Kasachstan gibt es eine große deutschsprachige Minderheit. Viele haben deutsche Vorfahren und gar nicht so wenige sprechen auch Deutsch. In Kasachstan? Ja, die wurden von Stalin deportiert. Wolgadeutsche, glaube ich. Da wohnen Hunderttausende, die Deutsch sprechen. Es gibt sogar ein deutsches Theater. Das ist ja toll, sagte Jakob. In Kasachstan, 9 Flugstunden entfernt, mitten in der Steppe sprechen die Leute Deutsch und bringen Schillers Räuber auf die Bühne? Na, was die dem Theater spielen, das weiß ich natürlich nicht. Aber mir wurde gesagt, dass die deutsche Kultur in Kasachstan weiterhin eine Bedeutung hat. Und genau da kommen eben sie ins Spiel. Ich habe meine Kontakte zur Kulturabteilung der Deutschen Botschaft spielen lassen. Morgen beginnt in Almaty das erste Festival der deutschen Kultur mit Veranstaltungen überall in der Stadt. Die festliche Eröffnung ist morgen Nachmittag im Club der Arbeiter der Vereinten Hubschrauberbetriebe Sergei Danilowitsch Luganski. Sie treten da als Überraschungsgast auf. Das habe ich kurzfristig arrangiert. Und die stellen Hubschrauber her? So ist es. Und zu der Lesung kommt auch Jekaterina Alfredowna Harms, fuhr Germeshausen fort. Sie ist Maschinenbauingenieurin und leitet die Vereinten Hubschrauberbetriebe. Und von der kaufen wir den Hubschrauber? Genau, sagte Germeshausen und sprach dann sofort besonders leise. Die sind so billig. Aber das hat noch niemand mitbekommen. Es gibt ja keine Strukturen, keine Preisfindung. Die wurden noch im Kommunismus geplant. Keiner weiß, was man dafür nehmen soll. Die Leute haben ja noch nie auf dem freien Markt einen Hubschrauber verkauft, glaube ich. Germeshausen hüpfte fast von der Sitzfläche seines Stuhls. Du kannst auch einen haben, Jakob. Möchtest du auch einen Hubschrauber? Germeshausen hatte gar nicht gemerkt, dass er vor lauter Aufregung angefangen hatte, Jakob Dreiser zu duzen. Na, mal sehen, sagte Jakob. Ich helfe dir ja gern, aber gleich einen Hubschrauber kaufen, das ist doch vielleicht ein bisschen extrem. Wieso? Sagte Germeshausen. Andere Touris kaufen Fellmützen mit Hammer und Sichel aus Militärbeständen. Davon haben die auch viel zu viele, genau wie von den Hubschraubern. Und an wen willst du den Hubschrauber denn verkaufen? Das ist geheim, sagte Germeshausen und lächelte. Oder sagen wir mal, das ist meine Aufgabe. Deine Aufgabe ist eine ganz andere, nämlich die, dass Jekaterina Alfredowna Chadms nichts davon weiß, dass sie uns einen Hubschrauber verkaufen soll. Und ich soll mit ihr reden? Genau da ist das Problem, sagte Germeshausen. Sie redet nämlich äußerst ungern. Wir brauchen einen guten Draht zu ihr, aber nach allem, was ich gehört habe, ist sie nicht besonders gesellig. Es heißt, sie käme mit Motoren besser zurecht als mit Menschen. Aber mir wurde auch gesagt, dass sie aus irgendeinem Grund Literatur mag, besonders Gedichte. Sie hat deutsche Vorfahren und wenn sie mal etwas Privates redet, dann mit Künstlern. Geistreich eben. Wir gehen zu dem Festival, du liest da und dann machst du das, was du sonst eben auch immer machst. Du redest über Kultur und ich erzähle dir von unserem Geschäft und tüte alles ein. Germeshausen warf sich in weltmännische Haltung zurück. Je mehr Jakob Dreiser von seinem Plan erzählte, umso besser gefiel er ihm. Alles andere überlässt du mir und meiner langjährigen Erfahrung. Sag bloß nichts von den Hubschraubern, dann springt sie vielleicht ab. Das ist meine Sache. Rede du einfach mit ihr über Kunst und Kultur und solche Sachen, sagte Germeshausen und hoffte, dass seine Stimme nicht allzu verächtlich klang. Du machst die Kultur, ich mache die Hubschrauber. Dann kann überhaupt nichts schiefgehen, sagte Germeshausen und war so vergnügt, dass er jetzt sogar seine leere Espressotasse Jakob Dreiser zum Anstoßen hinhielt. Wir machen alles wie besprochen, ja? Dann wird das ein Spaziergang. Alles absolut idiotensicher.
So, und wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, und ich kann nur sagen, es wird noch sehr wild und sehr lustig, dann lesen Sie das Buch, Die Reise ans Ende der Geschichte von Christoph Magnussen, bei dem ich mich jetzt herzlich bedanke für seinen Besuch in der TIP Berlin Literaturkapelle.
Dankeschön.
Die TIP Berlin Literaturkapelle ist eine Produktion der TIP Berlin Media Group in Kooperation mit Studio 36. Die Folgen werden live aufgezeichnet an jedem letzten Mittwoch des Monats in der Kapelle 99 in Friedrichshain. Tickets unter www.tip-berlin.de. Neue Folgen gibt's immer am ersten Montag des Monats auf tip-berlin.de und allen gängigen Podcast-Portalen.